Sagen. Also ich muss, also ich darf nicht reden, sondern...
Nee, jetzt sind wir ja in der Filmbesprechung.
Ach so.
Nur das Vorstellen, das machen wir ja immer im Rahmen, also im Modus des Films.
Im Modus des Films ist natürlich, und das haben Sie ja alle gehört, liebe Hörer, jetzt habe ich die Hörer gesiezt, ich höre sofort wieder damit auf.
Das könnte ich nicht ernst nehmen, wenn du dich siehst.
Das habe ich heute ein Foto vom Kongress gesehen, da stand auf dem Zettel, bitte die Engel nicht siezen, das verwirrt sie.
Kongress, musst du mir nachher erklären, ich schreibe es in die Shownotes.
Ja, machen wir das. In unsere Show-Aufzeichnungs-Planungs-Sendernotiz-Zettel-Abteilungs-App.
Ich habe einen anderen Podcast, den ich höre, da nennen sie das immer Outline, was wohl der englische Begriff dafür ist, und gefällt mir sehr gut.
Na, Outline ist das nur, wenn wir diese Einrückungen benutzen, die ich immer erzwinge und die ihr immer kaputt macht.
Was denn? Ist doch voll schön.
Ja, jetzt ja. Noch hat ja keiner hier alles nach Comic Sans verstellt. Zurück zum Thema.
Soll ich mal einen Screenshot machen, damit wir das einfügen können?
Mach, wie du möchtest. Screenshot. Shift-Command 3. Ja, also The Artist. Ein etwas älterer Film, wie ihr vielleicht merkt. Der hatte mal 5 Oscars, glaube ich, gewonnen in dem Jahr, in dem er angetreten ist. Und ich war nicht in der Sneak, es ist ja Bayer Weihnachten. Ich kam irgendwie nicht dazu, am 23.12. in die Sneak zu gehen. Da musste ein Weihnachtsvorbereitungsstress-Dingsbums gemacht werden. Deshalb habe ich jetzt The Artist geschaut, ein Stummfilm aus dem Jahre, lass mich nicht lügen, 2012 würde ich mal grob vermuten.
Ja, irgend sowas.
Irgendwie so die Kante. Worum geht's? Es geht um einen Schauspieler, der großer Star in der Stummfilm-Ära ist. Es spielt 1927 und es ist genau die Kante zum Tonfilm, und eine kleine Statistin, eine Frau, die gerne unbedingt Schauspielerin werden möchte, ist zuerst großer Fan von ihm und mogelt sich dann über einen kleinen Trick in die Filmbranche rein und wird dann Statistin, und dann arbeitet sie sich so ein bisschen die Karriereleiter hoch, und sie wird sozusagen der erste große aufstrebende Star des Tonfilms. Und unser Hauptdarsteller, unser Stummfilmstar, hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Stolz und ein bisschen zu viel, er ist ein bisschen zu verblendet über den Status, den er und den der Stummfilm hat bei den Fans, und widersetzt sich so ein bisschen der Modernisierung der Filmbranche, und das Ganze rollt dann irgendwie über ihn hinweg, und wir sehen, wie er so seine Schwierigkeiten mit diesem Übergang hat in die Tonfilm-Ära, von der er zunächst glaubt, so nach dem Motto, das setzt sich nicht durch. Mein Bruder sagt immer, dieses Internet, ja, habe ich schon gehört, das überlebt sich. So ungefähr. Mit so einer Attitüde kommt man halt nicht weit, wenn die nächste technische Revolution über die Welt drüber rollt. Da gibt es dann immer Leute, die sagen hier, das Eisenbahnfahren macht den Kopf wirr wegen der hohen Geschwindigkeiten. Das hält der Mensch nicht aus. Und dann.
Die Geschichte habe ich schon mal erzählt, oder? Wo bei uns in so einer Familienchronik drin steht, da ist ein Vorfahr von mir mit der Kutsche nach Köln oder Aachen oder so gefahren, von hier irgendwo der Gegend. Und aber die letzten 20 Kilometer ist er zu Fuß gegangen, weil ihm das einfach zu schnell war in der Kutsche.
Krass. Nee, das hast du noch nicht erzählt, glaube ich. Ich glaube, ich höre es zum ersten Mal. Ja, aber es ist doch schön, dass ihr eine Familienchronik habt. Sowas habe ich gar nicht.
Ja, also das ist so ein Buch, wo immer mal wieder die Generationen reingeschrieben haben.
Und stehst du auch schon drin?
Nee.
Aber deine Eltern haben schon mal was eingetragen?
Nee, glaube ich nicht. Ich muss mal gucken.
Aber das wäre doch jetzt mal Zeit.
Mhm.
Also.
Mein Opa hat die irgendwie mal alle Ich glaube, der hat die sogar abgeschrieben, dass man die vernünftig lesen kann und so.
Cool.
Ja.
Schön. Nee, sowas habe ich nicht. Nun ja, also The Artist. Wie das so ist mit Stummfilmen, es gibt, er hat Text, das muss man vielleicht dazu sagen. Es ist kein Film, der ausschließlich von den Grimassen und den Bewegungen und Mimiken und so Gesten lebt, sondern er hat Text, nämlich in Form von solchen Interstitials, wie heißen die auf Deutsch? Solche Texteinblendungen. Also wenn irgendjemand was zu sagen hat, was sich wirklich nicht pantomimisch, sage ich mal, Anführungszeichen darstellen lässt, dann wird das eingeblendet. Das ist nicht oft in dem Film, vielleicht da kommt das alle 2-3 Minuten kommt das einmal vor oder so. Ansonsten lebt der Film wirklich davon, dass das sehr ausdrucksstark gespielt wird. Und was ich toll fand, der Tonfilm wirft dem Stummfilm ja dann so ein bisschen vor, dass er zu viel zu viel Grimassen schneiden würde, dass zu viel übertrieben wird, damit die blöden Zuschauer das verstehen. Und
zu viel Acting.
Zu viel Overacting, genau. Und dass der Tonfilm ja sozusagen darüber steht, weil jetzt muss nicht mehr geoveracted werden. Jetzt kann man einfach irgendwie auch mal so die leiseren Zwischentöne anschlagen. Und es muss nicht immer alles mit großen Grimassen und großen Gesten gezeigt werden. Und dieser Film, da wir ja andauernd in so einem Metasprung sind zwischen unsere Figur ist gerade privat und unsere Figur dreht gerade einen Stummfilm und die andere Figur dreht vielleicht gerade einen Tonfilm, allerdings sehen wir es in einem Stummfilm, sind wir andauernd so an diesen zwischen diesen Ebenen von On-Camera, Off-Camera, aber eigentlich ja doch On-Camera, weil wir gucken das ja als Film. Und
das ist so schön.
Und das ist wirklich toll gemacht und da fand ich auch interessant, wo ich dann immer dachte so, ah ja, okay, jetzt ist er wieder vor der Kamera, jetzt muss er wieder für den Stummfilm so grimassieren und dann ist er wieder off-camera, da muss er nicht mehr grimassieren und dann denke ich mir, ich gucke das gerade in einem Stummfilm und ich verstehe es trotzdem. Also das macht einem erstmal so einen kurzen Knoten in den Kopf, das ist so schön gemacht, dass du dann siehst, eigentlich ist das ja alles trotzdem übertrieben, weil wir sehen ja das, was ich als nicht grimassierend und nicht übertrieben Schauspielern wahrnehme, wenn er sozusagen privat ist, gucke ich aber gerade in einem Stummfilm und verstehe es trotzdem, was alles gemeint ist, obwohl kein Text da ist. Natürlich.
Gut, vielleicht ist er auch da ein bisschen am Übertreiben.
Natürlich ist er da auch am Übertreiben.
Grimassieren.
Aber er übertreibt aber eben dann in andere Noten.
Art, wie wir das heute kennen.
Genau. Und das ist schon schön gemacht. Natürlich muss man sich auf dieses ganze Thema Stummfilm einlassen, weil das natürlich sehr musiklastig ist. Und dann halt auch so eine, ja, da hat man sich schon in der Zeit, sag ich mal, angelehnt und hat dann halt diese typische Stummfilmmusik gemacht, die immer die Stimmung, die jetzt gerade transportiert wird, sehr, sehr dick aufträgt. Das funktioniert zweifelsohne. Aber wenn man dann eh schon so in diesem Meta-Kontext ist und dann auch noch quasi als Zuschauer nochmal einen Schritt weiter zurücktritt und diese Meta-Ebene nochmal raus aus dem Fernseher und was gucke ich denn jetzt da und wie ist das gerade gemacht, wie funktioniert das, wie versucht man mir hier das zu vermitteln, nochmal sozusagen zurücktritt und versucht das auch noch anzuschauen, dann merkt man schon, wie sehr dick die Musik aufträgt. Und wenn man es dann mal bemerkt hat, kann man es auch nicht mehr entbemerken und insofern, die ist mir manchmal ein bisschen auf den Zeiger gegangen, die Musik. Aber nichtsdestotrotz, der Film ist schon gut. Er ist, ist ein Drama, muss man vielleicht sagen. Auch wenn er auch oft an vielen Stellen ganz lustig ist. Der kleine Hund zum Beispiel ist so der Comic Relief, der immer wieder kommt, auch der Butler. Es ist eine schöne Geschichte über Hadern mit der Zukunft und mit den neuen Technologien, erzählt in einer sehr, sehr alten Technologie.
Und hast du ihn zufällig mit deinem Bruder zusammengeschaut?
Nee, ich habe ihn mit einer Freundin und hier Besuch, Weihnachtsbesuch zusammengeschaut.
Ah, okay.
Wieso? Was hätte jetzt mein Bruder damit zu tun?
Naja, weil du ja vorhin gesagt hast, die Sache mit dem Internet, das überlebt.
Ja, das sagt mein Bruder immer so als Scherz. Er ist ja selber, hat ja auch
ein
Smartphone.
Oder war das vor der Aufnahme?
Nee, ich glaube, das habe ich schon in der Sendung gesagt eben.
Ich habe jetzt gerade kurz an mir gesagt, Mist, oder hat er das vorher gesagt? Die haben es gar nicht gehört.
Nee, ich habe nur einfach den Link gerade nicht kapiert. Nee, ich glaube,
darauf bezieht sich ja eigentlich auf diese.
Ja, klar, ich meine, es ist dasselbe mit 3D und mit was ist ich, mit Twitter und Internet und Snapchat und so weiter. Ich sehe das oft.
Du hast mir lange nichts mehr gechattet.
Ich habe dir neulich was geschnappt, gechattet und dann hast du nicht geantwortet.
Echt?
Ich gebe zu, es war komplett belanglos, weil ich hätte auch nicht gewusst, was ich darauf antworten soll. Aber gut, ich wollte dir kein Sexting-Picture senden, deshalb wusste ich nicht, was ich mit dieser Technologie anfangen soll. Wir müssen das noch üben.
Okay. Ja, ich möchte auch von dir, glaube ich. Nein, möchte ich auf gar keinen Fall, ja.
Okay, gut, hätten wir das. Ja, nee, das ist sozusagen der einzige Art, wie man das verwendet, was mir das Internet erklärt hat, wozu die Kids das heutzutage benutzen. Aber wahrscheinlich sehe ich das alles total falsch.
Das fürchte ich auch. So, wie fandst du denn The Artist?
Ich fand ihn gut, aber nicht so, dass ich, also als ich hinterher darüber nachgedacht habe, dass der 5 Oscars gewonnen hat, habe ich dann gedacht, ja, ich dem jetzt, also wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, gegen was er angetreten ist, habe ich auch nicht recherchiert, aber unabhängig davon, er kam mir jetzt nicht wie ein 5-Oscar-Film vor. Er hat mir gefallen, ich würde dem auch 7, 7,5, 8 Punkte geben, sowas irgendwie in der Kante, aber es hat mich nicht komplett weggeflasht. Ich fand den einfach nett, schön, gut zu gucken, aber nicht irgendwie bester Film des Jahres.
Okay. Ich weiß noch, dass mich das im Kino diesen Film über die Geschichte des Kinos zu schauen, das hat mich sehr begeistert. Also das fand ich insbesondere da dann dort zu sitzen und darüber zu reden oder darüber zu schauen in der Art, wie es The Artist tut. Das fand ich sehr cool. Das hat echt Spaß gemacht.
Also ich habe ihn jetzt geguckt auf einem 80 cm Fernseher in SD, also Röhrenfernseher.
Was gibt's noch?
Sowas gibt's noch.
Aber du warst nicht im Museum, oder?
Nein, ich war hier bei einer Freundin zu Hause und die hat.
Entschuldigung, ich höre jetzt auch auf.
Ja, das war mal mein alter Fernseher, der jetzt hier steht.
Ach.
Ja. Das war mal der heiße Scheiß.
Ich weiß, da haben
damals habe ich noch bei meiner.
Bei dir im blauen Zimmer? Nee, rotes Zimmer? Nee, blaues Zimmer war das.
Es war ein blaues Zimmer mit einem roten Sofa, ja.
Ja, genau. Da haben wir doch auch zumindest geguckt.
Ja, genau, damals.
Mal in Amerika und so Kram.
Ja, der war mal so richtig modern und dann ist er alt geworden und jetzt ist er so, wo man drauf guckt und denkt: Hä? Was ist das denn?
Ich erkenne überhaupt nichts.
Ja, genau, ich erkenne.
Auch mal scharf.
Ich habe neulich mal gesehen, wie es aussieht, wenn da eine PlayStation dran angeschlossen ist. Und dann auf SD.
Geht?
Es ist halt fies, weil die ganzen Games heutzutage nehmen halt keine Rücksicht mehr darauf, dass das theoretisch noch geht, dass du eine PlayStation 3 kannst du durchaus noch an einen normalen Röhrenfernseher anschließen. Da gibt es so ein Kabeladapter, wo dann irgendwie auf der einen Seite steckst du das hinten in das HDMI rein und dann ist da irgendwie so ein Adapter-Ding dazwischen und dann kommt auf der anderen Seite SCART oder S-Video oder sowas raus. Und die ganzen Games nehmen da halt überhaupt keine Rücksicht drauf in Bezug darauf beispielsweise, wie groß die Schrift ist. Und dann hast du halt so Schrift, die du auf einem HD-Fernseher gut lesen kannst, weil sie knackscharf ist. Und dann ist die gleiche Schrift auf dem SD-Fernseher an derselben Stelle und es ist halt so ein Pixelbrei und du kannst halt denken, okay, das vorne ist ein großes B, alles danach weiß ich nicht. Und ja, Pech.
Das ist ja super.
Ja.
Wir müssen mal kurz, ich muss mal gerade
zum Thema zurück.
Mikro umstellen.
Ah, nee. Stell mal dein Mikro um.
Oh nee, es geht nicht.
Tja, liebe Hörer, wir hören jetzt live, wie der Herr Giesbert Kruschelgeräusche an seinem Mikro macht.
Ja, ich nehme mir nämlich über das Headset-Mikro auf und nicht über mein schönes großes. Scheiße.
Wir skypen aber über das schöne große, das höre ich deutlich.
Echt?
Also ich hoffe, dass ich das so höre. Ich weiß es nicht sicher. Zumindest klingt es über Skype ganz okay. Wenn nicht, machen wir jetzt hier mal eine kleine Unterbrechung und dann hören wir den Stefan gleich in gut wieder.
Okay, kurze Pause.
So.
Ja, herzlich willkommen zurück.
Weiter.
Da ist er wieder.
Da bin ich wieder.
Müsstest du für die Hörer, müsstest du jetzt besser klingen. Für mich hat sich nichts geändert. Du klingst immer noch genauso. Du warst für mich über Skype warst du schon die ganze Zeit auf deinem H2.
Ah, ja, gut. Das ist ja sehr klug. Mir ist das auch erst aufgefallen, dass ich mich so ein bisschen zurückgelehnt habe und irgendwie meinen Kopf bewegt habe und es macht so Geräusche und ich dachte mir, nee, so laut scheppert das da drin nicht, dass das Mikro das aufnehmen kann.
Hm.
Ja.
Nun ja.
Da einmal mit Profis arbeiten.
Einmal. Wenn du nach 416 Folgen endlich mal wüsstest, wie die Technik geht. Ja, nee, weiß ich ja auch oft nicht, was wir hier so machen. Das ist ja, außerdem ändern wir das ja dauernd.
Ja, genau, das ist ja immer das Fiese.
416 Folgen, dann machen wir das ja noch gar nicht so.
Ja, genau.
Ja, bevor wir zum nächsten Film kommen, die Droge der Wahl.
Die Droge der Wahl, ja. Ich habe mir hier ein Longdrinkglas zur Hälfte vollgefüllt, nein, nicht zur Hälfte, mit einigen großzügigen Schlucken Bourbon gefüllt, habe da ein paar Dashes Orange und Angostura bitte reingemacht.
Werde und jetzt gleich, dann schüttest du da jetzt Ginger Ale drauf.
Richtig, ich werde noch erst ein paar Eiswürfel hinzufügen und danach Ginger Ale, ja.
Das Ganze, während der Herr Giesbert das macht, nennt man einen Horse's Neck. Und wenn er es richtig macht, müsste er eigentlich noch ein langes, pferdemähnenartiges Stück Zitronenzeste schneiden und es dann da ranhängen. Hast du das oder lässt du den Part weg?
Hör auf.
Hör auf. Garnieren, so ein Quatsch. Das klingt gut. Bisschen laut, aber gut.
Oh, was hast du?
Kann ich... Ich habe hier ein Glas Wein. Ich kann jetzt leider nicht mehr so genau Jahreszahl und alles zu berichten, weil die Flasche ist drüben. Es ist ein Primitivo di Mandoria. Ich dachte,
die Flasche schon leer ist und du es nicht mehr lesen kannst.
Nein, nein, ich habe erst einen Schluck getrunken. Es ist ein Primitivo di Mandoria, also ein Primitivo, das ist die Rebsorte aus Italien und Mandurien ist in Süditalien, der Stiefelhacken sozusagen. Stiefelferse von Italien. Und den haben wir entdeckt, diese spezielle Ausprägung davon, auf der Weinmesse letztes Jahr, dieses Jahr, in dem ausgehenden Jahr, und haben da uns ein paar Flaschen von auf Vorrat gelegt. Aber ich weiß jetzt gerade aktuell leider weder den Winzer noch das Jahr noch die genaue Anbauecke, kann ich gerade alles nicht zutragen, tut mir leid.
Mhm.
Ist aber lecker. Ich nehme heute im Bett auf.
Du nimmst im Bett auf?
Ja, ich liege im Bett.
Ausnahmsweise mit Hose an oder?
Nee, tatsächlich ohne Hose.
Das ist ganz schön, ja.
Ja, weil sonst könnte ich mich hier nicht zudecken, würde ich mich ja totschwitzen. Also ohne Hose.
Ja, das ist ganz gut. Hat ja Christoph neulich in auch einer Folge direkt am Anfang gemacht.
Ja, ich weiß. Die Hose erstmal weg.
Ja. Mm, das ist ein toller Drink.
Horse Snack, super. Ja. Habe ich immer neulich jemandem serviert und habe einen Postwenden zurückbekommen.
Ist auch ganz gut, kannst du selber trinken.
Ja, habe ich dann auch gemacht. Ja, derjenige mochte keinen Whisky, hat das auch vorher angesagt und ich habe gedacht, einen Versuch mache ich. Am Horse's Neck gemacht, habe gesagt, hier, versuch das mal, vielleicht magst du das. Weil er wollte ursprünglich einen Dark and Stormy und ich hatte leider kein Gingerbier mehr. Es war irgendwie, die letzte Flasche war weg, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, naja, mit Ginger hätte ich was, weil Ginger Ale hatte ich seltsamerweise. Das ist auch eine seltsame Situation, dass man Ginger Ale hat und Ginger Bier nicht. Also zumindest für uns ist das eine eigenartige Situation. Und dann habe ich gedacht, na gut, machen wir mal sowas Ähnliches mit Whisky. Meint der, nee, Whisky nicht, versuch erstmal. Wenn nicht magst, dann trinke ich ihn. Und ja, dann habe ich ihn getrunken. Und für ihn gab es dann Gin Tonic. War okay.
Okay, das ist ja ganz gut. Das wird für mich die zweite Runde Droge der Wahl. Hier steht noch ein bisschen Tonic und ein bisschen Gin.
Gut, bevor du dazu kommst, müssen wir hier noch ein bisschen über Star Wars reden.
Ja.
Und zwar wieder nicht über die 7. Wir arbeiten uns aber ran, und zwar in großen Schritten. Heute reden wir über die 3 und die 4.
Na, das ist ja fast 7.
Zusammen ist das 7, ja.
Ja.
Also, die 3.
Die Werdung. Ich kann die schon gar nicht mehr. Ich habe die alle, ich glaube, back-to-back geguckt. So fast.
Na gut, aber ich meine, der allein vom Look und so ist das ja schon. Also, wo hast du sie denn geschaut? Auf welchem Medium?
Blu-ray. Aktuelle, neueste Abtastung, neueste und so weiter.
Auch die alten?
Auch die alten, ja.
Okay. Ich habe es anders gemacht. Ich habe die 1, 2, 3 habe ich auch auf Blu-ray gesehen. Auch aktuellste, neueste, irgendwas. Und die alten, da habe ich die 1997er Special Edition aus der Goldschuber-Box auf VHS geguckt.
Ach,
ey. extra nochmal in den Dachboden marschiert und den Videorekorder wieder entstaubt und runtergeholt. Das Ganze angeschlossen, dazu erstmal finden müssen, wo hier der SCART-Kabel-Eingang ist und so. Und dann das da angeschaut. Mit einem schönen, fiesen, hochfrequenten, schnarrenden Ton, den, ich weiß nicht, wo der herkommt, von der Kassette oder vom Rekorder, keine Ahnung. Es ist jetzt auch, ehrlich gesagt, ist nicht mehr wert, das noch zu recherchieren. Das muss man einfach ertragen und dann hat sich das Thema ja auch wieder. Aber insofern haben wir vermutlich ja auch unterschiedliche Editionen von der 4 gesehen.
Ja.
Weil der wird ja immer weiter verändert. Ja. George Lucas verunstaltet diesen Film ja immer mehr. Das werden wir dann speziell, glaube ich, bei den beiden jetzt noch fehlenden Teilen merken. Wenn dann No gebrüllt wird oder nicht No gebrüllt wird und so, das sehen wir dann.
Was?
Naja, Darth Vader brüllt doch da einmal irgendwie. Und im Alten hat er nicht gebrüllt, im Neuen brüllt er. Irgendwer wird es verlinken in den Kommentaren, ich bin mir sicher. Da werden immer wieder Tonspuren geändert und Szenen eingefügt und Sachen umgeändert und so.
Okay, ja, also mir ist bei dem Vierer, also bei dem allerersten, auch stark aufgefallen, dass da immer wieder so Kleinigkeiten, dass da Droiden durchlaufen, die es damals nicht gab, die halt eine andere Farbe haben, also einen anderen, komplett anderen Look. Die sehen halt nicht echt aus. Also nicht echt in dieser Welt.
Genau.
Das finde ich nicht so schön.
Aber lass uns erstmal noch kurz beim Dreier bleiben.
Mhm.
Wie fandest du den im Vergleich zu 1 und 2? So jetzt die endgültige Darth Vader-Werdung von Herrn Skywalker.
Also finde ich richtig, ist nicht so angenehm, weil er halt ja eigentlich, ja doch eigentlich einer ist, den man so ein bisschen mögen kann. Und dann wird er da immer dunkler, immer schwärzer und ja, ist angenehm, unangenehm.
Was ein bisschen anstrengend, wie blind die anderen alle sind.
Ja, also bitte.
Dass sie es alle nicht sehen und nicht kapieren wollen, was allen offensichtlich ist.
Ja.
Ich muss sagen, was mir in den ersten drei Teilen echt massiv aufgefallen ist, ist diese Kommentator-Talking-Head-Funktion von Yoda, die ist mir irgendwann richtig auf den Keks gegangen, so gern ich diese kleine Figur habe. Das ist mir bei den damaligen Sichtungen, als ich die Filme zum ersten und zweiten Mal gesehen habe, gar nicht so sehr aufgefallen. Jetzt, wo ich die irgendwie eher nochmal mit so einem analytischen Auge geguckt habe, muss ich sagen, dass Yoda ständig irgendwie den Plot erklärt, hat mich fürchterlich genervt.
Das ist echt ein bisschen schade.
Er kommt ja da immer so rein und wird dann extra immer für so Szenen nur so rein wie eingeblendet. Das sind gar keine richtigen Schnitte, das sind mehr so Yoda-Einblendungen, wo er dann nochmal so, also es wird dann zu ihm geschnitten und dann sagt er so einen belehrerischen Oberlehrersatz, wo er den Plot erklärt und dann gehen wir wieder in die andere Szene zurück und ich denke mir, was war das denn jetzt wieder? So schneidet man doch keinen Film. Also ja gut, über diese ganzen Wischblenden und so, das müssen wir uns nicht unterhalten.
Saulustig, oder?
Fürchterlich. Diese ganzen komischen, das sind ja nicht nur Wischblenden von rechts, links, oben, unten. Damit könnte ich ja noch leben. Aber dann diese komischen Karo-Aufblendungen, die dann sowas.
Ganz oder? Fies, gell?
Ganz brutale Sachen. Ja, genau. Fürchterlich. Ja, gut. Da sieht man so drüber hinweg, da denkt man sich so, okay, von allen großen Franchises auf dieser Erde in Hollywood und anderswo darf das halt irgendwie, Star Wars darf das und ansonsten würde man überall schreiend aus dem Kino rennen. Ja.
Was ist denn jetzt mit dem Neuen? Macht er das wohl auch?
Na, ich will doch darum bitten, also es wäre ja eine Veränderung, also würde ich ja eine Erschütterung in der Macht spüren, würde ich ja da.
Ja, genau das ist das, wenn du dann in den vierten schaust und, keine Ahnung, die diesen Planeten sprengen und, wie heißt der?
Alderaan,
genau. Und Yoda sagt so, oh, ich spüre eine Erschütterung der Macht.
Da ist Yoda nicht, das ist Obi-Wan. Yoda ist im Vierer nicht drin.
Ja, oder, ja, von mir aus. Und, dann, wenn sie vor dem Sith Lord stehen, merken sie nicht die dunkle Seite. Was ist das denn? Also, das waren so ein paar Sachen, die mir dann hinterher aufkamen, wo ich dachte so, oh Leute. Nee,
ja, also, ihr wusstet ja schon.
Da
sind ein paar unlogische Sachen drin. Zum einen in den alten Filmen, wo sie dann irgendwie direkt vor den Sith Lords stehen und es nicht kapieren, dass die es sind. Aber gut, da heißt es dann irgendwie von Yoda, die dunkle Seite kann sich gut verbergen und so. Und dann auch andere Sachen, dass sich da in dem vierten Teil gelten die Jedis ja als lange ausgestorben und Darth Vader ist der das letzte Fossil und Ben Kenobi ist irgendwo im Exil, da weiß keiner davon, dass der eigentlich überhaupt, ob der A da ist oder B, dass der ein Jedi ist und so, das haben alle sind vergessen und keiner weiß das mehr. Und
ja, wenn man die so direkt hintereinander schaut, dann, und da sind halt 20 Jahre vergangen ungefähr.
Ja, nicht nur das, klar, aber dann passieren halt so Sachen, dass irgendwie der Rebellenführer zu den ganzen Leuten, die da mit den X-Wings wegfliegen, sagt, möge die Macht mit euch sein. Und du denkst dir, warum sollte er das sagen? Er ist kein Jedi, er weiß nichts von der Macht, er glaubt da nicht dran. Aber nein, er sagt das dann halt so, weil, keine Ahnung, sagt er halt. Das
sagt man schon immer so.
Ja, genau. Und ja, grüß Gott so quasi. Ja, ja und generell so ein paar Sachen, wo du merkst, so richtig 100% perfekt haben sie die beiden Geschichtenenden nicht aneinander gekriegt, aber so im Großen und Ganzen haben sie es schon hinbekommen.
Genau. Sie schaffen halt das Gefühl zu erhalten, finde ich. Aber gerade wenn man die Geschichten so, du guckst den Dreier und machst dann direkt den Vierer an oder einen Tag später, wo das alles noch sehr frisch ist, da fallen dir dann die Lücken auf. Ich weiß, dass ich damals, als ich den Dreier geguckt hatte und mich an den Vierer oder sicher war, dass ich den Vierer noch genau und vier, also 4, 5, 6 genau in Erinnerung hatte und so weiter. Ja, ich konnte mich halt an die wichtigen Plotpunkte erinnern und die haben sie auch genau getroffen. Die Anschlüsse passen alle. Aber die Details sind dann gut geschichtsbedingt halt ein bisschen daneben. Was mir aber viel stärker aufgefallen ist, ist halt, dass der Film dann doch 20 Jahre älter ist. Also die Art, wie geschnitten wurde, die Art, wie lang die Szenen sind, die Art, wie alles ausbuchstabiert wurde, bis irgendwas passiert ist und so weiter. Das ist halt schon ganz schön anders, ganz schön altmodisch, möchte ich sagen.
Ist ganz schön wenig los in dem Film.
Ja, also, ja,
krass. Die Geschichte alleine, wenn die am Anfang auf diesem Planeten rollt, C3PO mit R2D2 da durch, ja, C3PO rollt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Die tapern da durch die Wüste.
Ewig.
Bis da so überhaupt mal irgendwas passiert, dann kommen diese Jawas, natürlich super goldig mit ihren kleinen Leuchteaugen. Aber auch die ganzen Szenen.
Oder?
Nee, die Sandleute sind ja die anderen Kollegen mit den komischen Ledermützen. Die mit den komischen Metallspießen auf dem Kopf, das sind die Sandleute. Ja, was sind die kleinen? Utini! Die kleinen Lust.
Das wusste ich auch in der Szene, wo es passiert. Da habe ich schon Mutini gerufen, bevor es überhaupt kam.
Genau, und die ganzen Szenen, genau was du gesagt hast, hätte ich jetzt exakt quasi so auch sagen wollen. Es ist sehr viel gemächlicher und man merkt da, dass da 20, fast 30 Jahre Zeit einfach ins Land gegangen sind, in der sich Erzählstruktur und vor allen Dingen Schnittrhythmus sehr viel weiterentwickelt hat. Und in so einem heutigen 2-Stunden-Star-Wars-Film passiert ungleich viel mehr Plotpoint-Abhandlung und viel mehr Action-Szenen. Und die Action-Szenen sind im Zweifel sehr viel derber, visuell sehr viel beeindruckender, aber ich gefühlt, ohne es jetzt wirklich gemessen zu haben, gefühlt kürzer. Weil diese Raumschlacht am Schluss, um den Todesstern zu vernichten, die geht ja endlos. Das ist ja völlig, also das, die fliegen da rum und es ist immer dasselbe. 3 Mann fliegen in den Graben, werden zerballert, die nächsten 3 fliegen in den Graben, werden zerballert, die nächsten 3 fliegen in den Graben, werden vielleicht nicht ganz zerballert. Und
es sind immer. Beim dritten Mal klappt's. Die Regel, die gibt's schon lange genug.
Ja, klar, aber dann mache ich nicht jeden einzelnen Anflug so lang, dass jedes Mal von hinten nach vorne alle abgeräumt werden. Und nichts dazulernen beim zweiten Anflug. Und dann ist es auch so sinnlos irgendwie, dass die fliegen da zu dritt und dann sagt einer, kümmert ihr euch um die Jäger, ich kümmere mich um die Torpedos oder so. Und dann, wenn du dann hinterfragst, so, kümmert euch um die Jäger. Wie haben die sich denn gekümmert? Außer, dass sie hinten fliegen und ihren Arsch hinhalten und sich abknallen lassen. Ich weiß nicht, das passt für mich nicht unter kümmern. Also irgendwie zurückschießen wäre ja mal ganz geil gewesen. Oder irgendein Manöver machen, um die abzulenken oder sonst irgendwas. Aber einfach hinten fliegen und warten, dass man abgeknallt wird, ist doch nicht drum kümmern. Also.
Ja, das stimmt.
Passieren lauter so komische Dinge, wo wenn man, ich kann mich erinnern, dass mich das damals total gefesselt hat.
Ich fand's auch, ich weiß genau, dass ich das, ich glaube, ich habe das in den 90ern, Anfang der 90er, in der 80er sowas geschaut. Es hat mich so geflasht. Ich fand das so toll. Genau. So aufregend. Aber genau, das ist es halt. Die Erzählstruktur war anders. Jetzt ist es halt, jetzt kriegt man auch viel mehr kleine Details. Was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist beim Dreier, wenn der Anakin mit dem Imperator, also mit Palpatine, redet irgendwo und der Wandel schon relativ klar ist und man hört schon ganz leise im Hintergrund dieses Darth Vader Atemgeräusch. Das finde ich so krass, dass mir so die Gänsehaut runtergelaufen.
Ja, das ist toll.
Das ist echt krass, weil er heißt Darth Vader, ja, aber er hat halt noch nicht die Maske und er hat auch nicht dieses Atem und gar nichts. Und es gibt auch noch keinen Grund und so.
Ja.
Boah, so gut.
Ja, oder auch wenn, wie die Musik eingesetzt ist, dass dann irgendwie der Imperial March dann irgendwie auch irgendwann mal zum ersten Mal zu hören ist. Und es sind so Sachen, wo man denkt so, oh, da ist er. Ist schon schön. Ist schon, ja.
Das macht schon viel Spaß, es zu schauen.
Ja, gut. Jetzt haben wir noch zwei vor uns und dann können wir uns endlich dem 7er widmen.
Ja, endlich. Wird auch mal Zeit.
Also ich habe noch VHS-Kassetten hier liegen und der Rekorder ist auch noch nicht wieder weggebracht.
Also ich habe das auch auf VHS, aber das ist irgendwo gut weggeräumt. Aber ich habe mir eben im Oktober oder so mal die komplette 6er Blu-ray-Version gekauft, eben mit diesen ganzen neuen Szenen, mit diesen, ja, hätte ich es gewusst, obwohl ich jetzt wahrscheinlich gemacht. Und ich muss sagen, mir fällt es schwer, diese alte, langsame Erzählstruktur zu gucken.
Ja, mir auch schon auch, aber es muss jetzt sein. Und sie haben natürlich so einen gewissen Charme, den werden sie auch immer haben. Ja, aber wenn man sie so direkt hintereinander guckt, dann ist es schon, auch diese, was mir jetzt gerade noch einfällt bei den neuen Szenen im Vierer ist ja gleich am Anfang, nachdem wir stundenlang durch die Wüste gerannt sind und dann irgendwann mal Han Solo gefunden haben, also quasi gleich am Anfang, wenn wir aus Mos Eisley starten wollen, gibt es ja diese Szene, wo Han Solo an seinem Millennium Falcon nochmal abgefangen wird von Jabba the Hutt und
ja,
der ihm quasi sagen will, hier, pass auf, Schmuggler und so, du schuldest mir noch Kohle und okay, den Auftrag, aber wehe, du bescheißt mich. Die ganze Szene gab es ja so in der Originalversion nicht.
Ja, richtig.
Die haben sie wohl irgendwie gedreht mit einem Stand-in für Jabba mit dem Plan, den machen wir dann da rein im Computer irgendwie, damals in den 70ern oder wie auch immer sie das machen wollten. Zeichnen sie rein oder so. Und das hat dann irgendwie nicht hingehauen. Und dann haben sie die Szene geändert und anders gemacht oder wahrscheinlich mehr oder weniger komplett weggelassen oder irgendwie anders ersetzt. Und jetzt konnten sie eben in dieser Version und wahrscheinlich in allen nachfolgenden, in der die du gesehen hast, wird das ja wohl auch noch drin sein, dann eben tatsächlich einen digitalen Jabba da reinmachen, der sich mit Han Solo eben mit dem, ohne dass man das jetzt nachdrehen konnte in den 97er, wo Harrison Ford ja dann auch schon wieder was älter wäre.
Sieht ganz schön jung aus.
Konnte man zum
Glück, wie so Milchbubi.
Genau. Konnte man zum Glück dann eben die Szenen von damals nehmen, das Stand-in rausretuschieren und einen Jabba reinmachen. Aber trotzdem, wie du vorhin schon gesagt hast, das sieht einfach nicht aus. Also
die Farben stimmen nicht, oder?
Du, der Jabba ist so 2000er oder 97er digital Glibberwurm und alles drumrum ist so gritty, dreckig, irgendwas. Und man merkt, das finde ich ganz, ganz deutlich, es ist ja irgendwie nur 5 Jahre, Pi mal Daumen, vor Episode 1. Und man merkt den Animationen an und auch dem Blödsinn, der in den Animationen passiert, merkt man diese Albernheit von Episode 1 an. Also beispielsweise in Mos Eisley, wenn er da rumläuft, da gibt's eine so eine Szene, da ist so ein riesiges, die ganzen Nerds, unsere Hörer werden jetzt uns schimpfen, weil ich nicht weiß, wie dieses riesige Monster heißt. So ein riesiges Reitviech, was aussieht wie, ja, weiß ich nicht, wie 10 Mammuts oder so, ja, so ein riesiges Monster, wo einer drauf sitzt. Und das geht dann irgendwie mit demjenigen durch und derjenige fällt dann runter und hängt hinten so dran und baumelt irgendwie in irgendeiner Art.
Quatsch, was soll das denn?
In so einer Leine drin und macht so ein Geräusch. Und in dieser Szene, dieser alberne Quatsch, der da passiert, der ist schon genau so ein Foreshadowing von Jar Jar Binks und diesem Slapstick-Humor-Blödsinn, der dann da plötzlich Einzug gehalten hat, 5 Jahre später, 3 Filme vorher. Und da hätten schon alle Alarmglocken angehen müssen, oder sind damals ja auch schon alle Alarmglocken angegangen, als man gemerkt hat, was George Lucas da für einen albernen Blödsinn da reinschneidet in Szenen, die nie albern waren und auch wahrscheinlich hätten nie albern werden müssen und dann aber geworden sind. Und später wurde ja der ganze
erste Film. In der Version, die ich geschaut habe, haben sie das wieder ein bisschen gekürzt.
Ah, okay. Das war ja nur ein paar Sekunden, aber das fiel mir jetzt halt so massiv auf.
Ja, also ich habe das Gefühl, ich erkenne jede Szene, die nicht in den alten Filmen drin ist, sofort. Also zum einen habe ich die alte Version, die ich auf VHS hatte, bevor es die Remastered gab, die wir dann alle nochmal im Kino geschaut haben. Die habe ich sehr oft geschaut. Und die hat, glaube ich, damals 70 oder 80 Mark gekostet für 3 VHS-Kassetten. Das war ganz schön teuer.
Ja, ich habe dann diese Special Edition damals gekauft. Ja. In diesem Goldschuber mit dem goldschwarzen Darth Vader hinten drauf.
Wow, das sieht sau cool aus.
Die sieht sau cool aus. Deshalb musste ich auch nicht lange suchen oder in den Keller gehen, um diese VHS-Kassetten zu finden. Die stehen nämlich immer noch auf dem Schrank. Das war ein Griff und ich hatte die sofort. Aber den Rekorder wieder zu finden.
Das Abspielgerät, das war ein bisschen aufwendiger.
Ja, genau. Weil die ist einfach so auch dekorativ. Die blieb da immer stehen. Es gab keinen Grund, die wegzuräumen.
Ja, ja, hast du recht. Ja.
Gut. Also, 2 gucken wir noch und dann widmen wir uns Star Wars 7.
Dann widmen wir uns Star Wars 7, aber wir pflügen noch einmal durch die alten durch. Und es ist schon schön. Es fühlt sich schön an, oder?
Das zu gucken. Absolut. Also ich genieße das jetzt auch gerade sehr. So, wie ich das damals mit Mad Max gemacht habe, machen wir das jetzt mit Star Wars auch noch.
Ja. Aber es fällt mir schwerer, die alten zu gucken, als die, also die ganz alten zu gucken, als die alten zu gucken. So, wie du im Hintergrund gehört hast, es war wieder Zeit, neues Eis nachzufüllen. Ich mache mir einen Gin Tonic. Ich möchte nicht sagen, dass die Sendung langweilig ist, aber
Die Hörer können ja mittrinken und je langweiliger die Sendung ist, umso mehr können sie trinken. Haben ja wahrscheinlich auch fast alle Urlaub. Wenn die Sendung jetzt rauskommt, ist es ja zwischen den Jahren, wie es so schön heißt.
Ja, weißt du, wo das herkommt?
Ich wusste es mal, ich komme gerade nicht drauf.
Gut, dann lassen wir das.
Das können die Hörer uns auch nochmal erklären oder mir fällt es wahrscheinlich bis zum Ende der Sendung wieder ein.
Umstellung von dem Gregorianischen auf den neuen Kalender.
Das muss verraten.
Ja.
Dann gibt es ja so Aberglaube, dass man da keine Wäsche waschen darf. Kennst du das?
Echt?
Ja, meine Oma hält sich da tatsächlich dran. Zwischen den Jahren darf man keine Wäsche waschen. Das
ich mach's mal anders.
Fürs neue Jahr.
Ich wasche zwischen Neujahr und Weihnachten keine Wäsche.
Ah, rückwärts, verstehe.
Okay,
ja. Ja, da wird die Wäsche, da kommt der Dreck in die Wäsche rein. Ja, verstehe, alles klar.
Was?
Nichts. Rückwärts Wäsche waschen.
Wieso rückwärts?
Vergiss es.
Tonic.
So, Tatort gab's. Das passt gut zum Thema The Artist. Denn wenn The Artist Meta über dieses Filmbusiness ist, dann ist Tatort diesmal Meta gewesen über Tatort. Ulrich Tukur.
Richtig.
Tatort in Wiesbaden.
Ja, leider nicht. Diesmal. Die haben irgendwie die ganze Zeit in Frankfurt gespielt.
Ach so, ja, das ist ja, für mich ist das jetzt quasi Wiesbaden als
aber einer. Aber es ist der Wiesbadener Tatort,
ja. Genau, Wiesbaden als einer unserer Frankfurter Vororte, in dem du ja wohnst.
Bitte?
spielt ja sowieso häufiger mal auch in Frankfurt. Und ich betrachte das immer als so der Frankfurter Tatort von da hinten. Aber gut, das magst du anders sehen.
Von hier vorne.
Ah, naja. Solange wir nicht in Aschaffenburg sind, ist alles okay.
Wir können froh sein, dass die Christophie-Sendung nicht aktuell
hört. Kriegen wir in einem halben Jahr Ärger für den Witz. Was ich eigentlich sagen wollte, es war Meta-Tatort. Ulrich Tukur ist ja Tatortkommissar in Wiesbaden und diesmal ist der Herr Tatortkommissar, diesmal ist die Hauptrolle nicht der Herr Tatortkommissar aus Wiesbaden, sondern die Büro, genau, sondern die Hauptfigur ist der Herr Ulrich Tukur, wie er dabei ist, den Herrn Büro zu spielen und Tatortkommissar zu spielen, nämlich die Hauptfigur ist der Schauspieler. Und das ist eine schöne Metaspielerei, die sie sich da gegönnt haben. Mal wieder der Wiesbadener Tatort hier sozusagen auf der experimentellen Schiene unterwegs, wie damals schon mit der Shakespeare-Sache. Und dann kommt am Set beim Drehen des Tatorts kommt es zu einem, oder nicht am Set, aber im Zusammenhang mit dem Dreh eines Tatorts kommt es zu einem Todesfall. Und der Herr Kommissar ist möglicherweise, es geht um ein Saufgelage und er kann sich nicht mehr so ganz erinnern.
Jedenfalls ist einer tot.
Jedenfalls ist einer tot und er Geld steht viel. Unter Verdacht.
Genau.
Und dann hat man so schön diese ganzen Ebenen, also zum einen hat man die in Anführungszeichen echten Polizisten und man hat den Herrn Schauspieler, der einen Polizisten spielt und man hat andere Kollegen, die in anderen Zusammenhängen Polizisten spielen und man hat den Aufnahmeleiter und den Produzenten und die anderen Schauspielkollegen und man hat den Hessischen Rundfunk, der gerne weiter produzieren würde, aber irgendwie sind da jetzt Polizeiermittlungen am Set.
Und ganz schön, Martin Wuttke spielt Martin Wuttke.
Ja, solche Dinge passieren dann dauernd. Und das war ein schönes Experiment. Ich habe es leider nicht zu Ende gesehen, weil wir haben durch Kochen und Braten und Dinge, die im Backofen länger brauchten, als das vorgesehen war, mal wieder Gebrauch von der Timeshift-Funktion gemacht und sind dann hier eiskalt in unseren Aufnahmetermin reingedonnert, sodass ich irgendwann aufstehen und hier rübergehen und aufnehmen musste. Das heißt, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist und kann deshalb jetzt auch gar nicht spoilern. Vielleicht musst du noch ein bisschen dazu sagen, wie es dir insgesamt gefallen hat.
Soll ich dir das Ende erzählen? Nein.
Nein, das nicht und den Hörern auch nicht, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr sagen.
Mir hat er recht gut gefallen. Ich bin aber, wenn Ulrich Tukur auf dem Bildschirm erscheint, nicht objektiv. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Meter auf die Dauer durchaus nerven kann, wenn man da nicht so viel Bock drauf hat. Also verstehe ich voll und ganz. Mir hat es aber sehr gut gefallen, dieses. Also ich mag es halt auch, ja, wir haben auch mal einen Film gedreht, wenn irgendein Film am Set spielt.
Also finde ich auch mal toll, ja.
Wenn im Hintergrund Aufnahmeleitung und dann stehen da Stative und dann stehen da eingepackte Stative und dann stehen hier noch Lampen rum und dann stehen abgehangene Lampen rum und da ist noch das und das und hier läuft einer mit dem Mikrofonhalter rum und hier ist es, also finde ich toll. Also das einfach, da hat's mich schon. Das passiert halt immer mal wieder. Es gibt Szenen, die dann doppelt gespielt werden und hier was und ah nee, das machen wir normal und dann reden die aber, also bringen gleichzeitig den eigentlichen Film voran, während sie diese Szene immer wiederholen und so. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe vorhin auch ein bisschen Twitter quer gelesen und kann auch gut verstehen, dass es aus den genannten Gründen den Leuten einfach nicht gefällt, weil es dann doch auch ein bisschen sich zog. Es ging nicht richtig voran. Ich hatte zwischendurch auch mal so das Gefühl, so pff, jetzt muss aber jetzt bald fertig sein. Dann gucke ich auf die Uhr, ist ja immer noch eine Dreiviertelstunde und ich hatte schon mit 5 Minuten Verstögerung angefangen. Also ja, das ist dann halt so ein bisschen, ja.
Ich fand's.
Also hatte nicht so richtig hohes Tempo.
Ein paar Sachen, die mich gestört haben, waren, gehen sehr in die Richtung, was ich vorhin bei der Artist auch gesagt habe. Und hier hat's mich gestört. Vielleicht, weil es kein Stumm versus Tonfilm war, sondern weil es Tonfilmfarbe in versus Tonfilmfarbe war. Deshalb fand ich es ein bisschen zu plakativ und zu billig aufgesetzt, dieser Unterschied zwischen gedrehtem Material und diesem sehr viel natürlicher wirkenderen echten Leben, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich finde, das hat man ein bisschen dick aufgetragen.
Ja.
Es gab so ein paar Szenen irgendwie, die wir dann aus dem dort zu drehenden Tatort gesehen haben. Und da hatte ich das Gefühl, die Schauspieler sind extra schlecht. Oder extra übertrieben.
Ja, sie schauspielerten
dann so richtig dick. Und das fand ich ist nicht nötig, weil das hat man auch so aus der Szene kapiert. Das hatte ein anderes Color Grading, wenn es Vollbild war. Es hatte einen anderen Ton, wenn es Vollbild war. Also, und wenn nicht, dann lief es eh nur auf einem Bildschirm im Hintergrund. Dann habe ich sowieso kapiert, was es soll.
Ja.
Und deshalb ist es nicht nötig, die so überchargieren zu lassen, weil es einfach albern ist. Es ist so ein billiger Effekt, wo ich dachte, warum? Es braucht's nicht.
Ja, das stimmt.
Und dann fand ich auch wieder, was ich mich im Tatort ja oft aufrege, dieser eine Schauspieler, der den anderen der den anderen Kommissar gespielt hat, der immer Tipps von ihm wollte und dann am Anfang immer Tipps von ihm wollte und dem er dann mehrfach begegnet ist und der dann immer nicht konnte. Der war einfach schlecht. Der Schauspieler war einfach schlecht. Fürchterlich. Also wie der geredet hat und wie der seine Sätze betont hat und so weiter. Wenn wir dann schon mal bei diesem Meta sind, da frage ich mich immer, wie man da als Regisseur am Set sitzen kann und sagen kann, jo, danke, das ist es. Den nehmen wir, den Take. Den würde ich die Szene 800 Mal wiederholen lassen, bis er das einmal so sagt, dass ich nicht das Gefühl habe, im Theater zu sitzen.
Schau mal weiter, da wird es erklärt.
Okay, vielleicht muss ich das machen. Gut, dann rege ich mich möglicherweise jetzt gerade zu Unrecht auf, aber auch diese eine Szene, wo sie, es gibt dann so eine Szene, wo er am Set so von so einer HR-Fernsehen-Morningshow rumläuft, quasi hinter den Kamerakulissen dabei ist, wie diese Sendung gedreht wird. Und das fand ich auch alles so dick aufgetragen. Warum müssen diese Morning-Moderatoren so richtig, richtig scheiße sein? Und auch die Leute, die da interviewt werden, so richtig dick auftragen und auch der Intendant da oder was, dieser verantwortliche Produzent mit so fiesen Seitenhieben und so weiter, wo ich dachte, ja, das würde der so nicht sagen, ist einfach unrealistisch, ist jetzt für einen billigen Gag einfach so.
Ja, gut, mach
halt. Das fand ich alles so, Insgesamt Lob und Anerkennung für den Wiesbadener Tatort, schon wieder sowas Experimentelles zu machen. Ich freue mich auch und werde den auch zu Ende gucken jetzt noch. Aber
ist nicht so geil wie der letzte auf jeden Fall. Also das kann man sagen. Welche Szene ich, die müsstest du auch schon gesehen haben, relativ am Anfang, wo man noch Moreau sieht und man hat aber Schuss und Gegenschuss. Und Gegenschuss sieht man halt schon Tukur, weil im Hintergrund halt Stative und so ein Scheiß rumstehen. Da dachte ich mir so, da steht ein Kamerastativ oder ein Lichtstativ. Und dann wieder auf ihn. Und dann wieder zurück
so,
und dann.
In dem Augenblick, wo es aufgelöst wird, quasi so langsam, ja.
Ja, genau. Und so, ja. Warte, was? Moment.
Ja, oder wie er dann mit der Leiche am Kaffee steht.
Das ist so lustig.
Der so irgendwie so fiese das Löcher im Hals hat und so.
So lustig. Siehst nicht so gut aus. Ja, guck dich doch mal an.
Genau.
Aber lustig.
Ja, den fand ich auch noch ziemlich gut. Aber danach hätte man mit den Albernheiten dann auch aufhören können. Ja, und dann so Klischeesachen so, dann streiten sich die da.
Später machen sie auch Quatsch und dann sagt einer, jetzt hör auf da mit dem Scheiß, wir sind nicht in Münster.
Ja, sowas ist ja dann wieder ganz nett, weißt du, so ein, zwei Dinger kannst du ja verteilen über so anderthalb Stunden.
Ja.
Aber dass sie dann wirklich, dann streiten sich da die neuen Kommissare irgendwie, der hat den größeren Wohnwagen und ich sehe, haben wir noch ein paar Klischees, die wir durchwalken müssen oder ist es das dann jetzt? Weil, ja. Okay, der größere Wohnwagen am Set. Wir haben es kapiert.
Ist halt so.
Ist in jedem verdammten Making-of-Buch von irgendwelchen Filmen.
Ja, genau.
Ja. Gut. Tatort. Immer wieder kann man sich zumindest dazu unterhalten. Manchmal im Positiven, manchmal im Negativen. Diesmal glaube ich eher im Positiven, aber doch ein bisschen was zu kritteln gibt es immer.
Ja, auf jeden Fall. Muss ja.
Hier war ja jetzt, wie nennt man das, mit dem Christkind und so, Weihnachten. Du feierst das ja so richtig, ne? Du bist ja hier so von der Abteilung.
Wir feiern das schon groß, ja. Großfest, ja. Familie und allem drum und dran, volles Programm.
Aber du gehst auch in die Kirche oder so?
Ich war dieses Jahr nicht in die Kirche.
Das heißt aber, du warst schon öfter mal in die
Kirche. Ja, also normalerweise ist Weihnachten schon so das eine Mal, wo ich in die Kirche gehe, außer wenn Taufen oder Hochzeiten sind oder sonst irgendwas.
Ich gehe ja nur
zu Hochzeiten. Kommst du ja auch in die Kirche, oder?
Widerwillig, aber ja.
Och, jetzt machen wir einen Punkt.
Nee, ich finde das immer fürchterlich. Dieses Gesabbel über irgendwelche imaginären Freunde, die sie sich dazugelegt haben. Ich bin da wirklich, das macht mir schwer Bauchschmerzen. Aber zu Hochzeiten ertrage ich das. Und ansonsten.
Weil es am hinterher Alkohol gibt, ich weiß.
Hätte ich jetzt beinahe gesagt, meine ich das wie der Teufel des Weihwasser, aber da wäre ich ja wieder in denselben Topf gesprungen.
Ja, es ist auch, also ist komplett nicht zu, also oder komplett zu verneinen, ist natürlich auch eine Art von Religion.
Das diskutieren wir jetzt hier nicht aus. Das Fass mache ich jetzt auch nicht mit dir auf.
Das dauert auch zu lange.
Ja.
Das machen wir mal im Bibelpod. Wollte der Christoph nicht mal damit anfangen, mit dem Bibelpodcast?
Er wollte mal einen katholischen Podcast machen, ja. Weiß nicht, was aus dem Projekt geworden ist.
Das wäre auch sehr schön. Im Cut-Pod.
Cut, Podcat. Podcat gibt es jetzt als Podcatcher. Heißt Podcat. Podcat, also die Katze, die Podkatze.
Ah, okay.
Habe ich jetzt aber wieder beiseite gelegt zugunsten von Overcast.
Was benutze ich?
Overcast, glaube ich.
Echt?
Hast du mir zumindest neulich mal erzählt.
Warte, ich gucke nach. Oh ja, es heißt Overcast.
Das orange Antennending.
Ja, ja.
Ja, da wollte ich jetzt gar nicht hin.
Gute Überleitung.
Weihnachten. Also ich feiere das auch, aber ich kann dir nicht sagen, warum. Also für mich ist da nicht Jesus geboren oder so. Also irgendwie ist mir klar, dass das deshalb gefeiert wird. Kann
an dem Tag und Heidenfest und so. Das ist ja ähnlich.
Ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so, meine Eltern haben das immer gefeiert. Wir haben das als Kinder immer gefeiert, aber für mich hat das halt nichts Religiöses. Das ist halt irgendwie ein Fest, das ist da halt so und da ist auch frei und irgendwie die ganze Welt dreht durch, wenn das ist und ich feiere das dann auch und man schenkt sich was und ist alles schön, aber ich habe da keine religiösen Unterbau drunter.
Apropos was schenken lassen, hast du dir denn auch was schenken lassen?
Ja, vereinzelt habe ich was geschenkt bekommen, auch wenn wir in der engeren Familie so einen Deal haben, dass wir uns nichts schenken. Also mit meinem Bruder zum Beispiel oder so schenke ich mir nichts, aber
okay.
Es gab dennoch das eine oder andere.
Das ist schön, oder? Also ich schenke ja auch so gerne. Also ich überlege mir dann so gerne Sachen, mit denen ich Familienmitgliedern oder Freunden oder so eine Freude mache.
Also mir hast du nichts geschenkt.
Die habe ich nicht
dir geschenkt. Aber auch nichts.
Du hast aber auch nichts verdient. Du warst ja böse im letzten Jahr. Aber das ist was ich ziemlich gut finde. Aber
wollte gerade sagen, das ist noch eine Aufgabe. Die habe ich doch
erfüllt. Ja, alles richtig gemacht.
Und trotzdem böse nichts geschenkt bekommen, weil böse. Verdammt. Ja, weil ich habe was habe ich gekriegt? Ich habe so ein Herzfrequenz-Ding sie bekommen. Das ist ganz praktisch.
Oh.
So ein,
Jetzt hier, Garmin oder Polar oder was drittes?
Polar.
Polar.
Polar H7, glaube ich, heißt es. Es ist so ein
zum Laufen.
Brustgurt-Dings.
Ja.
Und es spricht Bluetooth.
Oh, das ist schön. Das heißt, das Brustgurt-Dingens redet mit deinem Handy schon oder die Uhr redet dann mit deinem Handy?
Nein, es gibt dazu keine Uhr. Es gibt keine Uhr dazu. Es ist nur dieses Dingsi. Also es gibt vielleicht auch eine Uhr. Ich glaube, es spricht sogar dieses Protokoll, was es mit den Uhren spricht, spricht es auch, glaube ich. Aber das brauche ich nicht. Ich hatte vorher so eine Uhr gedöns und so ein Brustgurt. Aber das war mir halt als Daten-Nerd ist mir das zu blöd gewesen. Wenn ich dann am Ende nur so ein Minimum, Maximum und Durchschnitt habe, das sind ja nur drei Zahlen, das ist ja doof. Ich will einen kompletten Graphen haben. Ich will wissen, dass ich da an diesem einen Berg, wo ich dann irgendwie keuchen angefangen habe, was da los war und berg runter und an der Ampel und so. Und das will ich alles im Einzelnen im Graph hinterher sehen können. Also musste das geändert werden und jetzt ist es geändert. Und dieses Ding spricht Bluetooth direkt mit meinem Telefon. Das heißt, ich habe jetzt nur zwei Sachen dabei beim Laufen. Vier Sachen. Handy, Kopfhörer, den Brustgurt und den Wohnungsschlüssel. Eine Hose noch. Ja, Hose hilft.
Ach, jetzt komm.
Und dann spricht das Bluetooth mit dem Telefon und zeichnet einen durchgehenden Herzfrequenz-Track auf. Und das ist natürlich dann toll für den Daten.
Und das Telefon sagt dir dann auch, wie du gerade unterwegs bist, oder?
Ja, genau. Du kannst du dann
aufs Ohr?
Aufs Ohr, genau. Du kannst einschalten, cool. dass du jede Minute, nicht Quatsch, jede Minute, also generell das Ding teilt deine Herzfrequenzzonen in 5 Zonen ein. Du kannst selbst festlegen, wo die denn liegen sollen. Und das Ziel ist quasi Zone 3 willst du treffen. Ja? Was das bedeutet, was Zone 3 ist, legst du vorher selber fest. Aber du hast halt 2 Zonen drüber und 2 Zonen drunter unter dem, was du anpeilst. Und dann gehst du halt hin und sagst, okay, Zone 4 wäre dann so wahrscheinlich das böse Anaerobe und Zone 5 ist wahrscheinlich irgendwie so die Todeszone, wo du gar nicht hin willst. Und Zone 3 ist das,
was musst, du so, wenn du irgendwie Sprints machst und so.
Ja, klar, ne, du kannst ja selber definieren, was jetzt die Grenze ist. Du könntest ja auch theoretisch sagen, ich lasse Zone 5 immer die sein, die ich gar nie will und mach Zone 4 die böse, wo ich aber hin und wieder hin muss, Zone 3 die und peil an, in Zone 2 zu laufen oder so. Kannst du ja selber definieren, wie du möchtest. Mhm. Diese Grenzwerte, wie viel Puls jetzt wirklich die Zonengrenze zwischen A und B ist, das kannst du selbst festlegen. Und dann kannst du so sagen, dass er immer, wenn er dir ansagt, dass du jetzt irgendwie den 4. Kilometer und die Pace war so und so und du bist seit so und so vielen Minuten unterwegs. Bei der Gelegenheit sagt er dir jetzt deine Herzfrequenz auch noch mit an.
Oder ist cool.
Den Intervall kannst du angeben, indem er das macht. Das kannst du ja sowieso schon. Also sag dann halt, was ist ich jetzt, Kilometer 3, Pace 6 Minuten 1, unterwegs seit, was weiß ich, 14 Minuten oder, nee, es passt nicht ganz, ist egal, 18 Minuten. Und bei der Gelegenheit sagt sie dann halt auch, hier Herzfrequenz 122 oder sowas oder 142. Und wenn du einen Wechsel von der einen Zone in die andere machst, dann sagt sie die neue Zone an. Also das macht sie dann live immer, wenn das passiert.
Ah, das ist cool.
Sagt sie dann Heart Rate Zone 2. Also meine steht auf Englisch und dann kannst du ja umstellen. Und dann sagt sie Heart Rate Zone 3. Und dann weißt du, okay, jetzt bin ich in der 3 und irgendwann sagt sie dann Heart Rate Zone 4. Und dann weißt du, okay, entweder will ich das jetzt, dann mache ich weiter oder ich mache mal langsamer, damit ich wieder in 3 runterfall.
Okay.
Ohne aufs Armband zu gucken. Auch im Dunkeln. Ganz toll. Weil mit dem Gefummel von der Hintergrundbeleuchtung von der Uhr und so, das hat mir immer ein bisschen genervt, wenn es dann schummrig wurde, ich konnte es nicht mehr erkennen, dann drückst du auf diese Hintergrundbeleuchtung und fängt diese Uhr da an, so funzelig irgendwie das Bild zu invertieren und das soll dann angeblich beleuchtet sein, bei dem Modell, was ich da am Arm hatte, das hat mich immer irgendwie, ich gedacht, das taugt nichts. Bei Tageslicht siehst du das und sonst siehst du das nicht. Und außerdem fand ich die Schrift immer viel zu klein, um bei dem schuggeligen Bild, wenn ich da mit meinem wackeligen Arm drauf gucke, während ich renne, irgendwie sinnvoll was ablesen zu können. Außer der großen Zahl habe ich da nie was erkennen können.
Okay.
Das gefällt mir jetzt deutlich besser. Und hinterher hast du dann natürlich in deinem Runtastic oder wo auch immer das hinpumpst, in deinen Strava oder sonst wo, hast du dann den kompletten Herzfrequenz-Track drin für die gesamte Strecke mit Maximum, Minimum, Durchschnitt und eben Herzfrequenz zu jedem beliebigen Zeitpunkt deines Laufens. Das ist so für den Daten-Nerd natürlich dann schon schön.
Das ist super, ja. Also ich hatte früher auch eine Polaruhr und habe das auch eine ganze Zeit lang immer übertragen und mir angeguckt und so weiter. Da musst du halt alles manuell übertragen, weil das irgendwie schon mal 10 Jahre her ist oder so. Das fand ich auch immer ganz spannend. Aber ja, gut, jetzt habe ich halt meinen Runtastic und gut ist. Ich würde, glaube ich, wenn ich mir wieder so einen Pulsgurt und so kaufen würde, trotzdem was mit einer Uhr kaufen. Alleine, um es im Wettkampf dabei haben zu können. Also da darfst du halt kein Telefon dabei haben und dann ist blöd. Und keine Kopfhörer drin haben.
Ja, verstehe ich, aber den Anwendungsfall habe ich halt gar nicht.
Ja, genau, dann ist für dich eigentlich wurscht.
Ja, was hast du so geschenkt kriegt?
Beim letzten Wettkampf hatte ich nicht mehr eine Uhr dabei. ich habe unter anderem Karten für das Rheingau Gourmet Festival geschenkt bekommen und da fällt mir direkt wieder ein,
dass du mich beschimpfen musst.
Wolltest du nicht endlich mal mitkommen? Ich sag's dir jetzt hier on air, alle Hörer können es hören, es ist der 27.12., ihr hört die Sendung am 29.12. frühestens. Das Rheingau Gourmet Festival, also das Event, wo wir hingehen, ist am 13.03. Das heißt, du hast jetzt noch echt viel Zeit, dir Karten zu organisieren, um dorthin mitzukommen.
Ja, eigentlich solltest du mir ja Bescheid sagen, wenn du die Karten bestellst, damit du sie gleich mitbestellen kannst. Jetzt hast du sie dir schenken lassen. Das ist natürlich ein mieser Trick.
Ja, ja.
Aber ich trage mir das jetzt hier live on air in meine To-Do-Liste ein.
rheingau-gourmet-festival.de. Und da ist es Sonntag, 13. März, die Haus- und Küchenparty.
Haus- und Küchenparty, also mit Elektromusik, verstehe.
2 Live-Bands immerhin.
Ja, ja. Ah gut, also ich habe das jetzt hier eingetippert in mein To-Do-List und dann wollen wir noch mal schauen. Ich habe das jetzt für morgen da reingeklickert, dass ich mich da morgen drum kümmern soll.
Ja, das wäre.
Ich werde dann vermelden, wenn ich das jetzt 16 Mal vertagt habe, dann mache ich es dann irgendwann. Und dann
lass dir nicht zu viel Zeit.
Okay, dann sage ich dir Bescheid, wenn ich dann die Karten habe oder wenn ich sie vergeigt habe.
Guck dir mal die anderen Sachen an, die es da gibt. Das sind so ultra krasse Sachen dabei.
Okay, ja, ich klicke mich da morgen mal durch. Das mache ich jetzt hier nicht live. Ja. Aber Thema Essen, was gab es bei euch zu Weihnachten?
Am Heiligen Abend haben wir, wie es bei uns üblich ist, Nudelsalat und ein bisschen Heringssalat gegessen. Ein Heringssalat, den wir irgendwie organisiert hatten, war leider schon faul. Das war ein bisschen blöd. Erst habe ich so, warte, das ist irgendwas bitter. Und zwar vermutlich sogar die Zitrusfrüchte, die da drin waren, die bitter waren. Also es war weder der Fisch noch die Sahne oder sonst irgendwas, sondern also ich habe meine Mutter so, boah, da, irgendwas ist da faul dran und ich probiere halt ein Stück und es war halt Zitrusfrucht und es war halt einfach sauer, aber wie halt saure Zitrusfrucht so schmeckt oder riecht. Ganz, ganz ekelhaft. Dazu gab es Käse aus der hier Käsealm in Wiesbaden. Oh, da müssen wir auch mal hingehen. Das ist echt geil. Das ist das ist so ein ganz, ganz kleiner Laden, der Käse verkauft. Der hat immer so, weiß ich nicht, 30 Sorten da und mehr gibt's halt nicht. Kleiner Laden, ein so ein Brettchen, wo die ganzen Käsesorten drauf liegen und da kannst du dir einen aussuchen und dann ist gut. Oder mehrere und du kannst da alles probieren und der Typ duzt alle Leute und so, das ist total geil. Da haben wir sehr leckeren Käse gegessen. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann Gans gegessen und am zweiten gab's Raclette bei der Jenny. Und bei euch?
Relativ ähnlich, also bis auf die Käsegeschichte. Also uns, bei uns war der Heringsdings nicht kaputt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es einen selbstgemachten Allgäuer Kartoffelsalat, begleitet von, also den hat meine Freundin mitgemacht, da habe ich nicht viel mit zu tun gehabt, begleitet von Rotmarschfilets, die habe ich gebraten. So panierte Rotmarschfilets, sehr lecker, haben wir dazu.
Das klingt auch sehr gut.
Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann mit der ganzen Family hier so mit Bruder und allem Gedöns drum und dran, gab es Gans mit Rotkohl, Grünkohl und Kartoffelklößen.
Hast du die gemacht?
Nein, das war alles meine Mama. Also ich habe ein paar Klöße geformt, mehr habe ich da nicht zu beigetragen.
Ja, wir waren auch ein bisschen früher da und haben mitgeholfen. So. Kannst du mal die Gans da bitte rausheben? Mach mal das. Ja, gut.
Genau. Ja, das war dann alles ein bisschen problematisch, weil es gab hier dann noch Vegetarier unter der Gruppe, die natürlich keine Gans essen, aber sich möglicherweise an den Klößen und an dem Rotkohl beteiligen, aber an dem Grünkohl nicht, weil da ist irgendwie Gänse irgendwas mit drin verarbeitet worden.
Speck, ja.
Nee, der Speck war am Rosenkohl dran, den es auch noch gab, der war dann auch nichts für die Vegetarier. Dann gab es Leute, die auch irgendwie sich nichts aus Rotkohl und Klößen machen und deshalb da
nur ganz gegessen, verdammte Scheiße.
Die Vegetarier haben sich das noch um so gefüllte Champignons ergänzt und das war dann aber auch wieder nichts für die andere Person und da wurden dann noch irgendwelche gefüllten Nudeln, wir hatten definitiv zu wenig Flammen am Herd und definitiv auch zu wenig Töpfe. Es war dann eine große Gemeinschaftsproduktion in der Küche, wo dauernd irgendwie, ist die Flamme frei, kann ich das kurz haben, ich muss hier mal 10 Minuten das heiß machen, nein, ich muss da noch das draufstellen und so. Und dann,
aber das ist doch schön,
oder? Es war irgendwie sehr witzig, ja, es ging ganz gut zur Sache. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es das gleiche nochmal, nur nicht mehr ganz so hektisch, weil dann waren wir hier deutlich weniger Personen, aber wir hatten die ganzen Reste noch da. Und das war eine Portion, ey, das... Hätte mich am zweiten Weihnachtsfeierabend konnte mich wirklich rollen, weil ich glaube, ich habe die gesamte restliche Gans gegessen und das waren locker 2 oder 3 Portionen gewesen, aber ich habe es in einer gegessen. Es war eigentlich auch schon nicht mehr schön, aber sehr lecker und deshalb war es dann irgendwann weg, aber dann, als ich dann aufgestanden bin vom Tisch, habe ich gedacht, was habe ich denn da wieder gemacht? Und also rüber aufs Sofa, Koma, fertig, aus.
Okay.
Ja. Nee, war sehr, also deshalb dieses Herzfrequenz-Ding, sie zum Laufen, musste auch sofort ausprobiert werden, weil das, was ich da an Kalorien zu mir genommen habe, da muss ich noch ein paar Mal laufen gehen, um dem wieder gerecht zu werden.
Sehr angenehm, ja.
Ja, nee, Weihnachten war zumindest kulinarisch eigentlich das, was es immer ist. Gans und Grünkohl ist so ein Essen, das, und vor allen Dingen auch Kartoffelklöße dazu. Das gehört für mich einfach zu Weihnachten und das esse ich sonst unterm Jahr eigentlich nie. Das Restaurant, wo wir von unserer Firma Weihnachtsfeier hatten dieses Jahr, hatte Gans mit Rotkohl und Klößen auf der Karte. Aber ich habe extra gedacht, nee, das nehme ich nicht. Denn das ist für Weihnachten reserviert. Das ist ja zwar Weihnachtsfeier, aber das ist nicht Weihnachten und deshalb bestelle ich das nicht und habe was anderes bestellt.
Okay, ich habe in der Woche vor Weihnachten auch schon mal Gans und Klöße gegessen. Ich war dann abends noch bei meiner Tante, da hat mein Cousin gegrillt und der hat wieder irgendwie so ein Roastbeef gemacht, der hat einen Schinken selber geräuchert. Oh, das war so geil, das war so krass. Und ein schönes so Bürgermeisterstück, Pastorenstück, so ganz feines Fleisch. Es war so unfassbar lecker.
Cool.
Das ist so, aber das war halt so, wir haben gerade ganz mit allem gegessen und dann sind wir halt noch kurz bei meiner Tante vorbeigegangen und oh, es war so gut, es war, oh, aber da kannst du halt keine ganze Portion mehr essen, der gehst halt in die Küche, schneidest dir ab und ja.
Gut, ein Thema haben wir noch. 32C3 ist gerade.
Oh, das ist dieses, das wolltest du vorhin erklären mit den Engeln oder so ähnlich.
Also ja, der 32C3, ich habe ja letztes Jahr vom 31C3 direkt sogar noch live berichtet. Der 32C3 ist der 32. Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs und findet in Hamburg statt. Und der läuft aktuell, hat heute angefangen.
Du bist offensichtlich nicht da.
Ich bin offensichtlich leider nicht da, auch wenn Holgi schon auf Twitter gefragt hat, ob er wieder Negronis hingestellt bekommt.
Echt?
Musste ich ihm leider schreiben, dass ich nicht da bin und zumindest ich ihm keinen hinstellen werde, dass er da irgendwen anders finden muss. Ich habe ihm dann aber noch.
Jonas hat auch noch gefragt, ob der Cocktail-Podcast da ist, gell?
Richtig, ja. Im Sendezentrum sind natürlich wieder einige Live-Podcasts auf der Bühne und es wurde gefragt, ob wir vielleicht mit Bildungstrinken zusammen oder einer von uns Drinks für irgendeine andere Aufzeichnung machen könnten. Ja, musste ich leider verneinen. Holgi muss jetzt seine Negronis woanders herkriegen. Ich habe ihm nochmal schnell das Rezept geschickt. Vielleicht kann er sich ja selbst versorgen. Wie auch immer, was ich jetzt eigentlich empfehlen wollte, ist zum einen...
kann man nicht Herrn Meier mit so einer Notfallration dahin schicken?
Ja,
obwohl der Herr Bauer wird das auch hinkriegen.
Der Herr Bauer kriegt es mit Sicherheit hin und er ist auch vor Ort.
Ja, sehr
gut. Ja, nee, was ich jetzt eigentlich empfehlen wollte, ist natürlich mal beim Sendezentrum reingucken. Generell die ganzen Talks und die ganzen Videos findet ihr auf media.ccc.de. Da kann man alles, was schon aufgezeichnet wurde, das wird jetzt in den kommenden Tagen immer mehr werden, kann man dort gucken. Wenn man
alle,
live
alle Talks.
Alle, ne? Talks, alles kannst du da gucken. Das und ist cool. Auch ins Sendezentrum kann man die ganze Zeit live reingucken. Zum einen lohnt es sich, wenn man dem Sendezentrum irgendwie nahestehen möchte, den Hashtags Sendezentrum oder 32C3SZ. Also 32C3 ist ja das Hashtag für den Gesamtkongress und 32C3SZ oder Hashtag Sendezentrum. Diese beiden Hashtags konkurrieren immer so ein bisschen. Man offiziell soll es Sendezentrum heißen, aber da hält sich die Hälfte der Welt nicht dran. Und auch die haben einen eigenen Stream bei media.ccc.de. Die Live-Sachen laufen unter streaming.media.ccc.de. Und da kann man sowohl von HD bis hin zu, weiß ich nicht, Handyformat, kann man da alles in allen Qualitäten sich reinklicken und live zugucken. Es gibt dann auch immer einen Chat zu jedem Talk. Ich habe heute zum Beispiel geguckt, heute Nachmittag lief Dieselgate, der Talk zu dieser VW-Abgasaffäre, wo einer der Herren, die da vorgetragen haben, mal so ein bisschen reingeguckt hat. In die Kontrolleinheit seines VW Touran, die hat er da mal rausgezerrt und hat mal ein bisschen die Firmware reverse engineert und hat mal nachgeguckt. Und da ist zum Beispiel dann gezeigt worden, wie die Erkennung des deutschen Prüfzykluses läuft. Da hat er erst erklärt, wie dieser Prüfzyklus aussieht. Und dann hat er diesen Graphen da gehabt, das war sehr geil gemacht. So hat er diesen Chip da reverse engineert und dann siehst du halt, dass da so Kennlinien drin sind, die so das eine Steuerverhalten der AdBlue-Einspritzung, die quasi für die Reduzierung von NOx, also hier Stickoxiden, sorgt,
ja.
Die gibt so eine Kennlinie, wann das Ding normal sich verhält und quasi mit wenig Abgasen fährt. Und die sieht halt irgendwie seltsam aus, diese Kennlinie. Guckst dir so an und denkst dir, warum sollte sie ausgerechnet so aussehen? Keine Ahnung. Und dann gibt es ein anderes Verhalten sozusagen, das Default-Verhalten, wenn sie außerhalb dieser Kennlinie ist, fällt es auf ein anderes Verfahren zurück, das sehr viel mehr Stickoxide produziert. Und dann zeigt er dieses Prüfverfahren, bildet von diesem Prüfverfahren eine erste Ableitung. Dann hast du einen Graphen von Kilometer zu Zeit, also wie viel Kilometer du nach wie viel Zeit gefahren bist.
Ja.
Und dann nimmt er diese Kurve und legt die in die Kennlinienkurve rein, die wir vorher gesehen haben, und dann passt die exakt zwischen diese obere und untere Grenzlinie dazwischen. Und das schaust du dir dann an und denkst dir, holy shit. Kommt so dieser Moment, wo du verstehst, warum diese Kennlinie so aussieht, wie sie aussieht. Und ansonsten fährt diese Steuereinheit halt so das Alternativprogramm, wo halt wenig Harnstoff eingespritzt wird und die Maschine sehr viel mehr Stickoxide produziert. Und sie zerbasteln diesen ganzen Skandal mal so von A bis Z. Zum einen beleuchten sie es einmal so von der betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Seite. Wer muss da was wann gewusst haben? Wie sehen so Dokumentationen in so Autokonzernen aus, wenn solche Sachen entschieden werden? Wie viel Papier, Paper Trail hat sowas und wie viele Leute müssen da was wissen, zu welchem Zeitpunkt? Und dann eben die technische Seite. Wie sieht diese Control Unit aus und wie viel Assembler Code steckt da drin, der irgendwas kontrolliert? Da kam dann zum Beispiel auch in einer Folie so nebenbei raus, dass irgendwie 12K Assembler Code, also relativ viel.
Das ist echt viel.
Und mehr als, was weiß ich, 6, 8, 10 Eingangssignale unter anderem dafür da sind, den Wert auszurechnen, der an deinen Drehzahlmesser gegeben wird, damit dein Drehzahlmesser anzeigt, was er anzeigt. Also man würde ja annehmen, so ein Drehzahlmesser ist ein Zeiger und er braucht genau ein Eingangssignal, nämlich wie schnell dreht sich der Motor. Aber denkst du,
genau.
Das ist mitnichten so heutzutage. Dann würde der Zeiger nämlich viel zu sehr zittern und das willst du ja nicht. Das muss ja alles schick geglättet und knallhart aussehen. Wenn man heutzutage sieht, wenn man auf so einem modernen DSG-Getriebe mal Vollgas gibt, wie krass scharf dieser Zeiger von der einen Zahl auf die nächste knallt, wenn der schaltet, da denkst du dir auch, wie geht das eigentlich, dass so eine schwere Schwungmasse in so einem Motor so radikal innerhalb von einer halben Viertel, Tausendstel Sekunde, was weiß ich, wahnsinnig schnell von 5000 Umdrehungen auf 2000 Umdrehungen kommt. Also da habe ich damals auch schon, wenn ich ein paar Mal auf so ein Drehzahlmesser geguckt habe in so einem modernen VW-Fahrzeug, habe ich ein paar Mal gedacht, irgendwie kann die Anzeige ja auch nicht so ganz stimmen. Also wenn du da wirklich Vollgas gibst und der schaltet vom dritten von 5500 Umdrehungen in vierten und ist dann wieder bei 3000 Umdrehungen, die blitzartige Geschwindigkeit, mit der sich dieser Zeiger von der einen auf die andere Zahl bewegt, kann einfach nicht der realen Drehzahländerung in dem Motor entsprechen. Das geht schwungtechnisch gar nicht. Und ja. Kommt halt raus, 12 Kilobyte Code und irgendwie ein Dutzend Eingangssignale, von dem die Drehzahl des Motors, die tatsächliche Drehzahl, auch nur eine von vielen ist. Und dann rechnet diese Blackbox und der ganze Code rechnet dann irgendein Signal aus, um da so die Werte zu glätten, in Anführungszeichen, und um dann dem Zeiger zu sagen, wo er hinzeigen soll. Also das sind so Dinge, wo man dann so vor dem Talk sitzt und irgendwie denkt so, ja, verstehe, okay, da wird sehr viel mehr getrickst, als man glaubt. Und wenn man dann, also ich hätte jetzt große Lust, mir dieses Stück Code mal anzugucken und wirklich mal zu verstehen, was die da eigentlich tun, also wovon denn noch abhängt, was mein Drehzahlmesser anzeigen soll. Das würde ich gern mal en Detail verstehen, aber was ich nur sagen wollte jetzt für unsere Hörer ist, diese Talks auf dem C3 sind immer sehr interessant und man kann sie alle live verfolgen, auch wenn ihr nicht da seid. Die meisten der Hörer, die jetzt da schon mal reingeschnuppert haben, die werden sowieso all das, was ich jetzt gesagt habe, schon wissen. Aber vielleicht für die Leute, die denken, ach, keine Ahnung und ich bin da eh nicht, einfach mal da die Nase reinhalten. Es ist ein großes, tiefes, weites Feld und es macht Spaß.
Ja, du kannst ja, wenn du vielleicht irgendwie ein, zwei, bis zur nächsten Sendung noch ein, zwei Sachen gehört hast, wo du sagst so, boah, das ist so gut, das sollte man unbedingt mal hören, kannst ja dann nochmal irgendwie verlinken oder auch twittern oder so, auch vom Sneakpot aus, nicht nur von deinem Account.
Das kann ich machen. Auch wenn mir natürlich alle Leute auch mir folgen sollten.
Auf jeden Fall. Also, aber bitte.
Gut. Ja. Ich werde dann jetzt hier mal das Bett freigeben.
Ja, mach
das. Hier wollen nämlich Leute schlafen gehen. Unter anderem ich.
Aber zügig.
Und
angenehme Nachtruhe.
Dir auch.
Bis nächste Woche.
Und liebe Hörer, schlafen Sie gut. Jetzt habe ich Sie schon wieder gesiezt. Oh Gott. Es schließt sich ein Kreis. Tschüss.
Tschüss.